ab und zu vermissen wir Sachen so wie das hier. Also ihr seid sehr gesegnete Leute, dass ihr keinen Euchel habt. Glaub mir. Und ich habe mich auch gefreut über die Weise, worauf muss nicht. Ja, jetzt ist gut. Und ich habe mich erfreut über die Vermehrung der Gemeinde. Das ist also die Art, worauf ihr die Gemeinde vermehrt. Oder? Auch eine, ja. Okay. Ich möchte gern predigen über die Auferstehung Christi. Und die Gedanke darin, die hat mich festgenommen, als ich einen reformierten Pfarrer hörte und er predigte über die Auferstehung Christi. Ich war nicht mal mit Ostern, es war schon eine andere Zeit. Und er war so gut. Und ich dachte, so wenig Menschen wissen noch über die Auferstehung von Christus. So wenig Menschen glauben auch an die Auferstehung Christi. Und damit möchte ich anfangen, das mal zu sagen, dass das größte Wunder in der Geschichte ist die Auferstehung Christi. Wir haben das Abendmahl gefeiert und wir danken Gott für den Tod von Jesus, für das Sterben und für die Versöhnung. Aber ohne die Auferstehung wäre das alles vergebens gewesen. Dann wäre es umsonst gewesen. Gott hat Zeugnis gegeben an das Opfer Jesu, indem er Jesus erweckt hat vom Tod. Und das ist schwer zu glauben. Ich weiß, dass viele offizielle Christen, die sagen, ja, das muss man geistlich sehen und das ist über, weiß ich was alles. Aber es ist einfach so. Jesus ist auferstanden. Und früher mit Ostern haben die Christen das zueinander gesagt. Der Herr ist wahrlich aufgestanden, heißt das? Auferstanden, das ist mein behindertes Deutsch, aber ihr weißt auch das noch. Der Herr ist wahrlich auferstanden. Und das ist er auch. Und das muss man, jedes Mal muss man sich das merken, wir wären nichts, wenn Christus nicht auferstanden war. Dann wären wir nicht, dann wären wir gar nicht hier. Oder? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und darüber möchte ich gern heute mit euch sprechen. Also wir feiern das natürlich mit Ostern, es ist jetzt kein Ostern, aber das macht nichts, die Auferstehung, die wirkt immer, auch mit Pfingsten oder Himmelfahrt oder wann auch immer. Und es ist die Auferstehungskraft, die Gott an Jesus genützt hat, um ihn auf dem Tod zu erwecken. Es ist dieselbe Kraft, die Gott in unserem Leben wirken lässt. Philipper sagt es so, war ich nicht aufzusuchen, ich lese nur vor. Aber was immer mir Gewinn war, sagt Paulus, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe, das können nur die Deutschen so sagen, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christus Jesus. Weißt du, wir denken nicht an Verlust, wenn wir gute Sachen haben. Wir haben Gesundheit, das ist kein Verlust. Wir haben ein Haus, das ist kein Verlust, das ist alles Segen. Und dann sagt Paulus, und alles, was ich habe und alles, was ich bin, das sehe ich eigentlich als Verlust im Vergleich mit dem, was wir von Gott durch Jesus empfangen haben. Also, und heute Morgen haben wir es gehört, ich soll weniger werden, er soll mehr werden, was Johannes gesagt hat. Ich glaube, das ist so wahr, dass wir wissen, es geht nicht darum, wie ich mich fühle, es geht nicht darum, ob ich froh bin oder sowas, es geht darum, ob Gott in mich offenbar wird. Darum geht es. Und das ist interessant. Und dann sagt er, dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, da hat man es, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Das ist die Elberfelder Bibel. Und da muss man immer gut nachdenken, was man liest. Aber was hier eigentlich steht, ist, es geht darum, dass ich die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung von Jesus in mich habe, dass ich das ewige Leben, die Auferstehung, dass ich die ich auch selber erfahren werde, die Auferstehung, dass ich daraus lebe. Und wir leben aus Glauben, nicht aus Gefühl. Es geht nicht darum, ob wir uns gut fühlen, es geht darum, ob wir glauben. Und natürlich ist es schön, gut zu fühlen. Es ist schön, Lobpreis zu machen und zu singen und zu klatschen und weiß ich was alles. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich tief in meinem Herzen weiß, danke Herr Jesus, du warst tot, du bist auferstanden und jetzt bin ich mit dir verbunden auf ewig. Das ist unsere Ewigkeit. Gut, ich möchte sprechen über die Auferstehung. Ja, Auferstehung. Ja, das wird öfter so sein, aber es ist kein Problem. Ihr weißt ungefähr, was ich meine. 1. Korinther möchte ich lesen. Und das ist Kapitel 15, 1. Korinther 15. Und ich fange an mit Vers 4. Ich lese mal Stücke über die Auferstehung. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Ist gut, er erklärt mal das Evangelium. Und da hat er gesagt, das habt ihr angenommen, daraus lebt ihr, steht ihr, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Das ist interessant, das sagen wir auch immer beim Abendmahl. Ich habe euch übergeliefert, was ich auch selber empfangen habe. Aber hier sagt er, was ich selber empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, wieder nach den Schriften, und dass er Kephas erschienen ist und dann kommen die anderen, dann den Zwölfen und auf einmal bis zum 500 Leute, die Jesus alles gesehen haben nach seiner Auferstehung. Und das ist, irgendwo ist das eine Tatsache, die er hier beschreibt. Es ist nicht nur ein Gefühl oder ein gottliches Gefühl oder was auch. Ihr sagt einfach, hör mal, ich habe Zeugen. Ich kann sie euch nennen. Es waren Petrus und die Frauen und die 12 und dann schließlich noch 500. Und schließlich, ganz am Ende, bin ich auch ja noch wie ein Miststück, was ich bin oder was ich auch bin ich auch noch Zeuge gewesen, sagt er. Jesus hat sich an mir gezeigt. Er hat mich einfach bei meinem Namen gerufen und hat gesagt, Paulus, warum verfolgst du mir? Also er war auch Zeuge von der Auferstehung. Und dann geht er weiter und dann gehe ich auch weiter, das ist in Vers 12. Wenn aber, das ist interessant, was jetzt folgt, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe. Glaubt ihr an die Auferstehung? Glauben wir, dass wir auferstehen werden aus dem Tod? Es sind Leute, die sagen, ja, nee, das gibt es nicht. Ja, wenn man tot ist, okay, man geistlich gesehen lebt man vielleicht weiter im Himmel oder weiß ich was, aber ja, wenn du tot bist, bist du tot. Und die Bibel ist ganz klar und sagt, alle in Christus werden wieder lebendig werden. Die Tod ist vorüber. Und Christus selbst hat gesagt, wer in mir glaubt, der stirbt nicht mal, der lebt. Und dann geht es weiter. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Und wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch eure Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch euch auch als falschen Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, den er nicht auferweckt hat, so die Leute sagen. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Seht ihr, ihr baut es ein bisschen ab. Wenn Christus nicht auferweckt ist, ja, dann war auch die Predigt sinnlos. Und wenn Christus nicht auferweckt ist, seid ihr noch immer in ihren Sünden. Seid ihr noch immer verloren. Und dann bringt es zum Ende irgendwo und dann sagt er, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, habe ich gelesen, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Es geht noch einen Schritt weiter. Wir kennen ja alle Menschen, die in Christus entschlafen sind. Unsere Eltern vielleicht oder Großeltern oder was auch immer. Dann sind die alle verloren gegangen. Und dann kommt die Schlussfolgerung, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Okay? Amen, sagt man dann. Ja, wenn man nur auf diesem Leben, in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann bleibt uns ja nichts übrig. Dann haben wir vielleicht ein gutes Leben oder weiß ich was, aber wir glauben an die Auferstehung. Wir glauben an das ewige Leben. Und es wird nicht viel mehr gepredigt in Gemeinden und Kirchen. Das ist etwas, ja, ein bisschen, man kann es auch nicht fassen. So wie die Geburt von Jesus aus einer Magd, das kann man auch nicht fassen. Das gibt es ja nicht, sagen die Menschen. Da braucht man ja einen Mann. Nein, sagt Gott, das mache ich selber. Ihr braucht keinen Mann. Und so ist es auch mit der Auferstehung. Aber das gibt doch nicht. Ihr wart doch tot. Ja, ihr wart tot. Ihr wart tot, ja, aber ihr lebt jetzt. Und dann kommt den Schrie. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Also wenn du dich fragst, bin ich eigentlich vergeben, bin ich gerettet? Ich musste nochmal nachdenken. Ich habe gelesen Jesaja 6, die Rufung von Jesaja. Und dann sieht er Gott im Himmel, ihr kennt den Teil, Jesaja 6, sieht er die ganze, das ist so eine ganze Darstellung mit Engeln und sowas. Und dann ist die Schlussfolgerung für ihn, weh, jetzt werde ich sterben, denn ich habe Gott gesehen. Also haben wir Gott gesehen. Wenn wir Gott sehen, Jesaja im Alten Testament hat gedacht, dann werde ich jetzt sterben, weil ich ein Mensch bin, unrein von Mund und ich wohne mitten in ein Volk, was unrein ist. Und dann sagt Gott, aber jetzt, hör mal, aber jetzt habe ich dir gereinigt. Ich habe dir deine Sünde, habe ich versöhnt und jetzt kannst du für mich hinausgehen und jetzt kannst du von mir predigen. So, die Auferstehung ist unterschiedlich in unserem Leben. Wir können nur glauben an die Vergebung unserer Sünden, wenn wir auch glauben an die Auferstehung Christi. Und das Merkmal von Christen ist nicht, dass sie besser sind als normale Menschen, das sind sie auch eben nicht. Das Merkmal von Christen ist, dass sie glauben an die Auferstehung Christi. Ich war mal in einem Forum, so ein Evangelisationsforum, und da waren mehrere Pastoren und sowas, wir saßen alle auf einer Reihe, so geht das, dann hat man das Volk hier und hier sitzt dann das Forum und die können dann Fragen stellen und das Forum antwortet dann, das war das. Und da war der ein Mensch in diesem Forum, der glaubte an die Sonne, Mond und Sterne und sowas mehr. hat es auch erklärt, er hat auch Sprechzeit bekommen. Und dann auf einmal hab ich mich realisiert, der glaubt ja gar nicht an Christus Auferstehung. Und irgendwann ging die Diskussion, es waren mal halb Ungläubigen und halb Gläubigen, und irgendwann ging die Situation über, ja, aber wer ist dann Christ? Und auf einmal merkte ich fühlte mich gedrängt zu sagen, hör mal, die Bibel ist ziemlich klar, wer Christ ist. Derjenige, der glaubt an die Auferstehung Christus, ist ein Christ. Und wer nicht, der ist kein Christ. Und da hatte ein Mann neben mir, der hat natürlich den Kopf geschüttelt. Aber das könnt ihr nicht sagen. Doch, das ist, was die Bibel lernt. Wenn du an die Auferstehung Christus glaubst, dann bist du ein Christ. Aber wenn du das nicht tust, dann hast du keine Hoffnung. Dann ist Christus für dich nicht auferweckt worden. Dann bist du die elendesten der Menschen. Und das war eine krasse Sache, muss ich ehrlich sagen. Aber es war wahr. Und ich denke, wir müssen das uns realisieren, dass wir das, was wir glauben, dass wir das auch verkünden. Wenn wir das nicht verkünden, wer wird es dann hören? Oder wer wird es dann glauben, wenn er nicht weiß, was die Bibel lernt an dieser Sache? Okay. Wir haben alles erfahren durch die Auferstehung Christi. Und dann habe ich gedacht, Epheser 1, ihr kennt das ja, da steht das alles, so wie das geht. Und dann habe ich gerungen mit den Elbefelder, das ist auch ja so deutsch. Und dann habe ich in die Gute Nachricht Bibel das nochmal gelesen. Und dann möchte ich das heute jetzt für euch lesen, die Gute Nachricht Bibel. Epheser 1, da steht es klipp und klar, was wir alles in Christus empfangen haben. Und das ist ziemlich viel, glaub mir. Ich lese mal mit euch. Vers 3. Ich hatte doch was. Oh ja. Ich trinke immer. Ich bin ein bisschen süchtig. Es ist nur Wasser. Ja, das weiß man nicht. Es ist hell. Aber glaub mir, meine Frau war dabei. Das ist nur Wasser. Gut, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus, da kommt es, gleich vom Anfang ab, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle des Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Wir haben nicht nur ein neues Leben, wir haben nicht nur Vergebung von unseren Sünden, gleich mit der Tür ins Haus, sagen wir auf Holländisch, er fällt gleich mit der Tür ins Haus. Wir haben alles bekommen in Christus. Geistliche Gaben im himmlischen Welt. Und dann geht es weiter. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt, als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm, nicht in mir, in ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehllos vor ihm stehen. Weißt du, es geht in unser Christenleben nicht darum, dass wir heilig sind. Das ist gefährlich, wenn ich das sage. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Christus in uns lebt. Und wenn Christus in uns lebt, leben wir heilig. Haben wir ein tadelloses Leben, so das hier heißt. Wir sind zu sehr gefokust. Ist das Deutsch? Fokussiert. Das ist Deutsch. Danke. Wir sind zu sehr fokussiert auf die Art, an der wir leben. Kann ich das sagen? Sollte ich das tun? Sollte ich nicht nach der Gemeinde gehen mal? Oder soll ich jetzt nicht zur Gebetsstunde oder was auch immer? Wir sind so beschäftigt mit dem, was eigentlich gesetzlich ist. Gesetzlich heißt, dass wir versuchen, so nahe zu leben am Gesetz und alles, was Gott gesagt hat, dass wir keine Fehler machen. Aber wir sind berufen, um in Freude und Liebe zu leben und Freude und Frieden zu haben in Jesus. Das ist unsere Berufung. Und ab und zu fühlen wir uns gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe das ab und zu, fühle ich mich nicht froh, sage ich auch einfach zu Gott, Verzeihung, Herr, aber ich habe keine Freude am Moment. Sagst du, doch, hast du, aber du weißt es nicht. So geht das im Leben Gottes. Und auf einmal realisiere ich mir, ah ja, natürlich, ich habe ja die Freude im Herrn. Nehemia sagt das. die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Also ich habe auch Kraft. Ich habe Freude, ich habe Kraft, ich habe Heiligung, denn ich bin ja Teil von Christus und ich bekomme, was er hat und ich werde so wie er leben. Noch nicht ganz, das wird schon kommen, das kommt noch, aber jetzt schon, inzwischen, sind wir am Leben, so wie Jesus es gemeint hat. Und dann sagt Jesus irgendwo, ich tue immer, was der Vater will. Kennt ihr diesen Vers? Ich tue alles, was Vater will, sagt er. Na, ich bin noch nicht so weit, ganz ehrlich, aber ich tue manches, was Vater will. Aber nicht alles noch, das wird noch kommen. Und nun heißt es hier, aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Wir sehen nur Christus. Ah, danke, dass du mir angenommen hast als deinen Sohn. Aber ich fühle mich nicht jetzt als seinen Sohn. Nee, ist egal, du bist sein Sohn. Es geht nicht darum, ob wir uns fühlen, ob wir uns geliebt fühlen, ob wir uns perfekt fühlen. Es geht darum, ob wir wissen, dass wir Gottes Sohn sind durch Christus. Und das sind wir. Das heißt Glaube. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Als ich über dieses Thema nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass so viel geht über die Ehre Gottes, der Lobpreis der Ehre Gottes. Er möchte, das ist sein Ziel mit meinem Leben, dass er in meinem Leben geehrt wird. Er wird, dass seine Gnade in mir offenbar wird. Ganz deutlich sieht man das bei Paulus, als er auf einmal sagt, ja, es ärgert mich ja so, niemand weiß, was ihn ärgert. Dreimal hat er Gott gebeten, ich kenne das, Engel des Satans heißt es in meiner Übersetzung. Gott hat ihm einen Engel des Satans gegeben, um ihn zu schlagen. Das klingt nicht gut, glaub mir, das klingt nicht gut. Und niemand weiß, was das Ding ist. Aber er war so satt auf einmal. Und er sagt, dreimal, sagt er dann, habe ich Gott gebeten, das wegzunehmen. Und ich denke ehrlich, das ist das ist meine Meinung. Ich denke, dass das dreimal eigentlich heißt, ich habe immer wieder Gott gebeten. Nimm das doch von mir weg. Ich habe so satt. Es reicht mir so. Und dann sagt Jesus einfach, hör mal, meine Gnade genügt. Das ist alles. Nicht mal, ich nehme das weg. Nein, er sagt, meine Gnade ist dir genug. Denn, sagt er dann, nur in Schwachheit wird meine Gnade offenbar. Und dann kommt Paulus zu den Schlussfolgerungen, dass er sagt, okay, dann werde ich noch mehr rühmen, werde ich noch mehr rühmen in meinen Schwächen. Das ist der Teil, wo er sagt, alles, was ich hatte, ich schmeiße es weg. Ich will nur die Gnade Gottes erfahren, schmecken. Und das bringt mich dazu, dass ich denke, eigentlich ist es egal. Ich sage das nicht so, nur so. Eigentlich ist es egal, was mit meinem Leben passiert, was Gott tut. Es ist mir eigentlich, wir haben es auch sogar heute Morgen noch gehört, Gott ist dabei. Und mir wird nichts passieren, was er nicht will, was er nicht möchte, was er nicht gestattet. Und das habe ich so bemerkt, als ich dann die Zeit von Angst für meine Kinder und alles gehabt habe, habe ich auf einmal bemerkt, so kann man nicht leben. So kann man nicht leben. Vielleicht habe ich auch mal zu Gott gesagt, nimm doch die Angst weg. Sagt er, mein Gnade genügt. Mein Gnade genügt. Ich bin da. Ich bin dabei. Ich bin immer da. Wenn du lebst, sagt Jesus es sei denn, dass wir leben, es sei denn, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Darum geht es. Und wenn man sein Leben mit Jesus weitermacht, immer mehr, bekommt man immer mehr diese Überzeugung, entweder wir leben, entweder wir sterben, wir sind des Herrn. Und das macht das Leben lockerer. Ich finde, unser Leben ist ziemlich locker. Ja. Ja, wir sind mit Rente, dann ist man immer lockerer, oder? Ja, aber weißt du, das hat nichts mit Rente zu tun oder sowas. Das hat zu tun mit der Überzeugung, dass was auch immer passieren wird, was auch immer zu uns kommt, was für Gefahr wir auch sehen, was für Bedrohung es gibt, wir sind in Gottes Hand. Und dann sagt es, und das steht irgendwo, in Johannes hat er das gesagt, und ich denke, das ist gut, das zu lesen. In Johannes 10 heißt es, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Und jetzt kommt es, niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Niemand kann sie mir aus den Händen reißen, weil niemand sie aus den Händen meines Vaters reißen kann. Er schützt die, die er mir gegeben hat, denn er ist mächtiger als alle. Der Vater und ich sind untrennbar eins. Also was Gott will, das will Jesus. Und was Jesus will, will Gott. Die sind so eins, die denken gleich, die handeln gleich, die sind völlig eins. Und deswegen können wir auch beten. Und wenn wir in Christus sind, dann bekommen wir die Gesinntheit, heißt das auf Holländisch, von Jesus, von Christus. Und dann fangen wir an zu denken, okay, Herr, was du möchtest. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das nimmt den Blick weg von uns, was normal ist bei Menschen. Du gehst vorbei und du siehst den Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch tut, ich bin nicht mal eine Frau. Ich gehe an den Spiegel vorbei und dann sehe ich mich selber. Und denke, oh, und sowas. Hängt ein bisschen von den Umständen ab. Aber das ist der Blick ist auf mich gezielt. Das sind wir von Natur. Aber unsere neue Natur ist nicht mehr, dass der Blick auf uns gezielt ist. Unsere neue Natur ist, dass der Blick auf Jesus gezielt ist. Wenn ich dann einen Spiegel vorbeikomme, dann sehe ich ihn im Spiegel und denke, wow, gar nicht schlecht. Oder? Das heißt, also wir sind unverletzbar, wenn wir in die Auferstehungskraft von Jesus leben. Und das ist nicht ein bestimmtes Gefühl, das ist nicht ein Gewalt oder weiß ich was, es ist einfach eine Tatsache. Wir sind unverletzbar. Jesus hat irgendwo gesagt, fürchte dich nicht für denen, die deinen Körper verletzen können, sagt er. Sagt er, fürchte nur vor denen, der Körper und Geist, die Macht über Körper und Geist hat. Das ist Gott. Der Einzige, der dazu wichtig ist, ist Gott. Was will er? Was mag er? Was sagt er? Und wenn wir lernen, mehr und mehr aus der Auferstehungskraft von Jesus zu leben, dann ändert sich unser Blick von uns ab nach Jesus. Und dann, wenn es uns mal schlecht gehen würde, das passiert mal, wenigstens bei mir, wenn es so sein wird, dann kann ich einfach zu Gott sagen, hör mal, du hast auch gesehen, wie ich mich fühle, oder? Sagt er, ja, das wusste ich schon. Herr, helf mir dann. Dann sagt er, ja, ich bin ja da, das ist ja kein Thema. Du bist das Problem, sagt er dann. Du sollst einfach sehen, dass ich da bin und einfach die Sachen, die du hast, bei mir bringen und dann werde ich mich darum kümmern. Das ist das Evangelium. Werft all eure Bekümmerungen, das ist ein besser Wort, werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Das ist, was die Bibel sagt. Ist das eine Lüge? Also was tun wir dann, wenn wir Kummer haben und Sorge? Kann man auch tun. Das Gefühl sagt, jetzt heulen wir, aber nachher werfen wir all unsere Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Das ist nicht ein leeres Evangelium, das ist the full gospel, sozusagen. Das ist der full gospel. Er sorgt für uns. Er leitet uns, er führt uns und auf einmal werde ich nicht mehr da sein, kommen wir auch nicht mehr zurück. Dann bin ich irgendwo unterwegs, na, wohin dann auch. Aber das ist kein Problem. Denn ich weiß ja, wohin ich unterwegs bin. Ich weiß ja, wer auf mich wartet. Und das ist dann nicht meine Frau. Das ist der Herr selber. Sagt, willkommen heim. Gut, dass du da bist. Bitte, komm hin. Und dann habe ich keine Bedauerung mehr, dass ich hier nicht mehr sein kann, glaub mir, obwohl ich euch sehr liebe. Aber wenn ich dort bin, wenn Jesus sagt, kannst du reinkommen, dann habe ich alles vergessen. Dann sage ich nur, okay, Herr, danke, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe meinen Lauf erfüllt, so wie Paulus das irgendwo sagt. Und schließlich, ich habe noch ein kleines Ding. Ich habe Psalm 139, ich kenne das ja. Es gibt Leute, die haben Angst vor Psalm 139. Herr, du kennst mich von vorne und von hinten, von oben und von unten, du kennst mich ganz. Du weißt sogar, was ich denke. Ihr kennt die Psalm 139. Es sind Leute, die sagen, hör mal, Gott weiß alles. Sei Vorsicht. Ja, das ist, aber da geht es nicht um in Psalm 139. Es ist keine befürchtende Psalm, es ist eine befrohende, ja, das ist kein Deutsch, aber es ist ein, ja, das meine ich, ja. So ein Psalm ist es. Und das möchte ich mit euch auch lesen in die Gute Nachricht Bibel, das ist besser zu verstehen. Dann sehen wir, was es heißt, wenn wir aus der Auferstehungskraft von Jesus leben. Dann sind wir in der Nähe vom Vater gekommen. Ganz in der Nähe. Und wie nah ist man dann? Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Wie näher kann man sein? Du durchschaust mich. Er weiß, was in mir ist. Er sieht nicht nur die Außenseite. Ihr seid nur die Außenseite. Hoffentlich sieht es ein bisschen gut aus. Aber Gott sieht alles drinnen, unter die Außenseite. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Ist es nicht wirklich entspannend? Ich sitze hin in meinem Lehnstuhl und dann sage ich, okay Gott, du weißt, dass ich hier sitze und ich genieße jetzt und ich mache mich Sorgen über, was noch kommt, aber du kennst mich ja. Das fühlt etwas Intimes. Wir sind intim mit Gott verbunden durch Christus. Und dann geht es auch noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Das finde ich vor allem interessant. Ich plaudere eine Menge, immer weniger, wenn man älter wird, geht das so. Aber damals habe ich eine Menge geplaudert, glaub mir. Auf Holländisch geht es auch einfacher als auf Deutsch. Und bevor ich sogar was gesagt hätte oder hatte, hat Gott schon gehört, was ich sagen wollte. Also noch bevor ich es gesagt habe, hat er schon gehört, was ich sagen wollte. Auch die blöden Sachen. Glaub mir, ich habe auch manche blöde Sachen gesagt. Also das wusste er schon. Er sagte, ja, das weiß ich ja. Ich kenne dich ja. Ich weiß ja, wie du bist. Und das macht das Leben auch einfacher. Ich habe gelernt, dass man auch ab und zu Verzeihung sagen muss. Das tue ich auch, wenn es so vorkommt. Aber ich kann mir nicht immer verzeihen, denn ich bin ja doch ab und zu ziemlich blöd. Aber Gott sagt, na, mach nichts. Geh einfach weiter. Achte nur auf mich. Das kommt gut. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand, dass du mich so durch und durch kennst. Das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Kann es sein, dass Gott uns so kennt, dass nichts, aber dann auch gar nichts vor ihm verborgen ist in meinem Leben? Nichts. Nicht, was ich denke, nicht, was ich sage, nicht, was ich tue. Nichts ist vor ihm verborgen. Er weiß alles. Er kennt mich durch und durch, besser als meine Frau mich kennt. Besser als ich mich selber kenne. So kennt er mich. Und das ist so ein beruhigender Gedanke, dass Gott ist immer bei mir, immer um mir herum. Er ist sogar in mir durch den Heiligen Geist. Er ist in mir. Das ist nicht beängstigend, das ist beruhigend. Und dann kommt es noch weiter. Wohin kann ich dann gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mir nicht siehst? Habt ihr das mal gehabt, die Gedanken? Ich habe das mal gedacht, dass ich dachte, naja, nicht so gut heute. Aber die Antwort ist einfach. Obwohl ich ihm wollte, ich, sollte ich im Himmel aufsteigen, da bist du da. Sollte ich irgendwo unten sein, da bist du auch da. Und wenn ich in die Nacht komme, dann ist auf einmal die Nacht hell. Also nichts kann mich schützen vor die Nähe Gottes, wenn ich in ihm bin. Er weiß alles. Er weiß meine Gefühle und er ist nicht mal enttäuscht. Ab und zu, ihr kennt die Geschichte von Elia. Elia war auf dem Karmel. Das ist eine interessante Geschichte. Er hat den Tag seines Lebens, oder? Was meinst du? Er hat eine Wette gemacht mit die Götze, wie sagt man das? Was? Ja, die Baalspriester hat eine Wette und der Gott, der wint, der ist Gott. Und dann hat er so ein einfaches Gebet gebeten und dann Gott hat geantwortet mit Feuer und Donner und weiß ich was. Und das war ein Riesenopfer. Das war einen großen Sieg. Der hatte den besten Tag seines Lebens. Und dann kommt die Frau, die Königin, Isabel heißt sie, und die fängt an zu drohen, dieser Mann, den werde ich umbringen, der wird nicht länger leben. Und dann kommt die Antiklimax. Dann sieht man, Elia auf einmal ist er auf die Flucht. Und dann kommt er irgendwo und dann stärkt Gott ihm und dann legt er sich hin und sagt, ich möchte sterben. Nimm doch mein Leben, Gott, ich bin ja nicht besser als meine Ureltern oder was auch. Es ist interessant, Gott hat auch nicht gesagt, dass er besser war. Das war, er hat nur den Auftrag gemacht, den Gott ihm gegeben hat. Das war es. Und er macht gleich daraus, ja, ich bin nicht besser als mein Uralter. Ich denke, dass Gott ihm mal irgendwo gesagt hat, das weiß ich ja. Das ist eben so. Und dann sagt er nochmal, nimm doch mein Leben, das ist ja alles schlecht, es hat alles nicht geklappt. Auf den größten Tag deines Lebens sagst du so ein Gebet an Gott. Nimm mein Leben, denn es hat ja alles nicht geklappt. Und dann stärkt Gott ihn mit Essen und Schlafen und dann sagt er, komm mal. Und dann geht er zum Berg Gottes, ihr kennt ja die Geschichte, und dann versucht Gott, sich an ihn zu zeigen und zu offenbaren. Und dann muss er irgendwo hingehen, muss er sich hinstellen auf den Berg und dann heißt es, es kommt Gewitter und es kommt Blitz und es kommt Wind und Sturm und alles was und nichts passiert. Und dann auf einmal ein schwüles Seufzen der Wind, dann wird es still, so wie heute Morgen in dem Gottesdienst, es wird still, man hört nichts mehr, ein bisschen Wind und dann auf einmal ist Gott da. Und dann fängt er an zu sprechen zu Elia. Und Elia ist einfach stille. Er kann nicht, er ist auch fertig mit den Klagen und alles. Er ist einfach stille. Gott sagt, was machst du eigentlich hier? Und dann fängt er wieder an, ja, aber Herr, du weißt ja. Und dann gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Was passiert in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben? Gott sorgt dafür, dass wir immer beschäftigt sein, bis wir Jesus irgendwo begegnen. Irgendwann. Bis dann hat er unser Leben in seiner Hand. Und als wir auf einmal denken, ja, jetzt bin ich zu alt, oder jetzt geht es nicht mehr, oder jetzt habe ich es verpasst, oder was auch immer, dann sagt Gott, hör mal, ich habe noch einen Auftrag für dich. Und dann, weil wir denken, dass wir vielleicht besser sterben können, sagt Gott, komm doch mal hier, dann werde ich zu dir sprechen. Und dann fängt er an zu sprechen und dann sagt er, was der Elia tun soll. Und das ist ein Riesenjob. Er muss einen Propheten salben, er muss einen König salben. Und weiß ich, das alles muss er tun, damit die Botschaft Gottes weitergeht in Israel. Nach Elia kommt Elisa. Und nach der einen König kommt der andere König. Und so geht es weiter, damit Gottes Auftrag ausgeübt wird. Gott hat niemals, glaubt ihr, niemals hat Gott dich gehen lassen. Vielleicht, dass du vielleicht hier sitzt heute Morgen und denkst, ja, es macht also nicht mehr, hilft doch nichts. Es ist keine Zukunft. Immer, bei Gott ist immer Zukunft. Auch wenn du 99 9 Jahre bist und fast tot, dann gibt es noch immer eine Zukunft bei Gott. Die Zukunft, die wir haben, ist schlussendlich die Zukunft bei Jesus. Das ist unsere Zukunft. Und bis dann arbeiten wir. Jesus hat gesagt, mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Und das war kein Qual für ihn. Er liebt es zu arbeiten für Gott. Mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Und wir sagen, unser Herr arbeitet, wir arbeiten auch. Nicht gedrängt, nicht um das, weil wir es müssen, aber weil wir in seiner Gegenwart sind und genießen, was er alles macht. Und wenn wir dann zurückschauen, dann sehen wir ein segenreiches Leben. Nicht segenreich, weil ich es so gut getan habe oder weil ich so sündenfrei bin, aber segenreich, weil ich Gottes Eigentum bin. Das ist eigentlich die Bedeutung von der Auferstehung Christi. Wenn du wieder einen Moment hast, dass du ein bisschen verzweifelt bist oder sowas, dann denk doch bitte an die Auferstehung Christi. Das ist die Lösung. Du bist für mich gestorben, Jesus, und bist für mich auferstanden, damit ich auch in einem neuen Leben weiterlebe. Okay, das war's. Amen.